weil ich nicht glaube, dass die Sache des Reiches Gottes einmal vom Geld abhängt. Wenn Finanzprobleme sind, dann sollen die Verantwortlichen sich hinsitzen und die Arbeit neu strukturieren und neu ordnen und vielleicht auch einschränken. Ein böses Wort, aber das meine ich immer wieder, was hat uns Gott damit zu sagen, wenn die Mittel fehlen. Das soll nicht so tun, als ob die Nöte des Reiches Gottes finanzieller Art sind, sondern die Nöte des Reiches Gottes ist immer ein Problem von Menschen. Von Menschen, die brennen für Jesus, die hingehen, die sich senden lassen. Auch hier ist es nie eine Frage der Besoldung. Wir haben die Erfahrung gemacht, in unserem Werk zahlen wir ja nur ein Taschengeld, dass das selbst Leute eigentlich haben als Atomphysiker vom Zentrum der Atomphysik in Genf und ein anderer ist einer ganz bekannter Mathematiker gewesen an der französischen Hochschule und so weiter, die alle für ein Taschengeld in Herrn Jesus dienen, weil das das größte Vorrecht ist, wenn man Jesus dienen kann. Darum kann man das nie aufwiegen mit Geld und sagen, aber es verdient einer, wenn er Daimler, Kreisler, Vorstandschef ist und so weiter. Wir wollen da nie die Geldfragen in den Mittelpunkt stellen, auch nie andere Fragen sind wichtig, sondern ob Menschen da sind, die für Jesus offen sind. Denn das auch ein Missverständnis, wenn wir so tun, als ob Mission von irgendeiner Gruppe gemacht wird, dann liest man die Konfession oder die haben ganz besonders das raus. Das denke ich, ist eine Verfälschung. Mission ist Chefsache, das macht der Herr selber. Original, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, kriegt das immer das Gütesiegel von Jesus. Sonst geht das nicht. Wenn Sie gewürdigt werden, einmal jemanden zu Jesus zu führen, dann kann das nur der Herr selber tun durch seinen Geist. Wir sind Handler, Wasserträger, Helfer. Gut so. Kleines Beispiel einer Arbeit, die mir großen Eindruck macht. Wir erleben ja immer wieder, dass die orthodoxen Kirchen, also die griechisch-orthodoxen Kirchen, sehr verschlossen sind für das missionarische Evangelium. Ganz besonders traurig ist das in Äthiopien, wo bis heute die koptische Kirche alle Aufbrüche, alle Erneuerungsbewegungen abwürgt. Ich weiß nicht, die neuesten Entwicklungen, ich hörte vor 2, 3 Jahren einmal, dass dort in der Stadt Hosianna ein Pfarrer war, ein orthodoxer koptischer Pfarrer, der so mit einem Jugendchor zu Jesus-Liedern gesungen hat, so, den haben sie sofort strafversetzt, als ein geistlicher Aufbruch. Typisch für die orthodoxe Kirche, weil es an dem Platz in Sodo, wo die äthiopische größte Kirche, die Karle Heide Kirche begann, die ich dort war, haben sie gesagt, von unserer Bibelschule sind ein paar im Gefängnis. Und sage ich, warum? Ja, die haben bloß die orthodoxe Kirche besichtigen wollen, weil sie die Kirchengeschichte daran glauben. Da geht er mal in die Kirche guckt und der Pfarrer hat gleich gemeint, die würden jetzt eine Bombe hochgehen lassen. Wenn die Bibelschule da kann ganz friedlich reinmarschiert sind und die sind ins Gefängnis gegangen. Und ich sage, okay, und dann gehe ich mit dem Foto hin und sage, ob ich da mal grüßen durfte, das würde ich hier gerne publizieren. Und so, macht das bitte nicht, wir kriegen dann Furchtbarkeit geschaffen. Also das ist die Situation in Äthiopien. Einzige orthodoxe Kirche, wo das anders ist, ist in Ägypten. Ganz merkwürdig, in Ägypten gibt es eine Erweckungsbewegung dieser alten koptischen Kirche. Das, was wir uns auch in unserer evangelischen Landeskirche immer wieder ersehen, ist ja ganz arg schwierig. Es hat in der Missionsgeschichte ganz selten funktioniert, dass man eine erstarrte Kirche beleben kann. Vielleicht auch deshalb, weil es schwierig ist, wenn einer sagt, so, jetzt komme ich, jetzt gibt es Erweckung. Das kann man ja nicht machen, das muss man hausmäßig sein, passiert. Aber in Ägypten, in diesen schrecklichen Elendsvierteln, 18 Millionen Menschen, kann man ja gar nicht loslassen, 18 Millionen Menschen. Da wohnt auch deine Familie mit 10 Kindern auf 8 Quadratmeter. Und das ist ja dann furchtbar, nicht? Aber wisst ihr, da gibt es ja alle Unzucht und Missbrauch und Krankheit, alles auf diesem Ort. Dort gibt es eine Evangelisationsbewegung, wo sich 10.000 Menschen in den Höhlen bei den Müllkindern, bei den Müllleuten versammeln, den Müllführern. Das sind koptische Mönche, die das Evangelium ganz glasklar. Und in ihrem Pressrat, wenn das sieht ganz komisch aus, und dann laufen, strömen die Tausende und das ist wirklich wunderbares Evangelium. Und in Ägypten ist es auch so gewesen, dass eine Frau aus reicher Familie, es gibt ja in Ägypten eine reiche Schicht, Mittelschicht, die evangelisch ist, die geht auf die Missionsarbeit der Reformierten zurück. Ich habe schon mal eine Missionsgeschichte, nicht hat, aber schauen Sie mal diese Biografie nach, den Samuel Zwemer hieß er. Samuel Zwemer, ein Amerikaner, der im Golf die Jahrhundertwende, also 19. bis 20. Jahrhundert Großes gewirkt hat. Ein Mann, der, ich sagte immer, eine Dampfmaschine in Knie und Hosen. Da war der Samuel Zwemer, das war so ein richtiger Hautegen. Er hat gesagt, er braucht junge Leute, die sich nach Mekka einschleusen lassen und dort Jesus Zeugnis geben. Er sagt, nie streiten mit Moslems da, nie noch über Religion reden, aber von Jesus erzählen. War schon dessen Erkenntnis. Und er hat viele dort in Ägypten zu Jesus geführt. Und da gibt es eine große Kirche gleich am Platz, wo das ägyptische Museum ist. Da sind sonntags 1000 Männer, von rechts und links Ärzte, alles prominente Leute. Und da war eine Frau mit einem Professor verheiratet. Und da starb die Tante. Warum guckten eigentlich? Die war nicht mal zur evangelischen Kirche übergetreten, aber eine gläubige Frau. Und die Tante starb. Die war auch eine koptische Frau, die hat sehr viel Gutes getan. Und über der Beerdigung überlegt sich die Frau, wer macht es eigentlich so immer? In diesem Elend einfach mit Jesus Zeichen, Briefe geben, von Jesus weiter zu erzählen. Und sie hat gesagt, dann muss ich es machen. Sie hat zwei Kinder gehabt, ihr Mann hat sehr viel verlangt, sie gucken und schön, was sie ist, 750 vielleicht und so weiter. Und sie hat sich einen rostigen, ganz rostigen alten VW-Käfer gekauft und hat, aber wie bei uns zu Gast war, nur Wasser getrunken morgens zum Frühstück. Dann kam ein ganz einfacher Mensch, den Schmuck abgelegt. Ihr Mann sagte mir mal, wenn sie wüssten, wie die Frau Schmuck geliebt hat. Und ging zu diesen armen Kindern in diesen Müllviertel, diesen Vergessenen. Und die hat überall solche Kindertagesstätten aufgebaut. Heute, ich glaube, 250 Sozialarbeiter eingestellt. 15.000 Kinder gingen durch die Heim. Die hat Drogenrehabilitation, alles begonnen. Eine ganz simple Frau, wenn die Maggie Coca hier wäre, eine schüchterne, hübsche Frau, was ist sie jetzt, vielleicht 60, mit einer ungemeinen Ausstrahlung der Jesus. Genau die gleiche Liebe zu Jesus wie wir, da bin ich gleich in dieser koptischen Kirche drin, da kann ich am besten wirken, da kann ich die Menschen erreichen. Denn da sind ja die meisten dieser Armen, kommen ja aus dieser koptischen Kirche. Und sie sagen, wir müssen dort drin bleiben und das weiterwirken, und das ist aufgebrochen, wo ein Mensch sich Jesus zur Verfügung stellt. In England gibt es Bücher über die Maggie Coca, die wird schon eingereiht unter die größten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Vielleicht gar nicht so wichtig, diese Dinge, wie die Leute sie beurteilen. Das hat Gott ihr geschenkt, dass Parlamentarier aus Amerika und aus England kommen und sie auch finanziell unterstützen. So, was ich einfach so groß finde, ist, dass Leute, die von Jesus brennen, etwas wirken können. Und das geht ja ganz ungeplant. Wo der Geist Gottes Menschen befähigt, das heißt dort Stephanusdienst, in Ägypten eine wunderbare Arbeit, in der wir selber auch beteiligt sind, immer wieder doch zu helfen, dann mit den Bauten, und wir sind so glücklich, dass sie das selber finanzieren, die laufenden Kosten. Und dort gibt es ja auch in Ägypten eine Kinderarbeit, in diesem Elend dieses armen Landes, die ist schon früher entstanden. Meine Frau, die war ganz ein schräger Vogel, eigentlich niemand wollte die aussenden. In Amerika schon nicht als Missionar, im Namen können Sie alle wieder vergessen, die Frau kann ich nennen. Eine Frau, die gar nicht hineinpasste, und die ist dann auf eigene Faust hinausgereist zu so Missionaren, das war damals zum Ende des 19. Jahrhunderts, und kam zu den Missionaren, und die haben die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Die Frau spinnt, der kann man nichts machen und so. Und eine Jesusliebe gehabt und hat dann bei einem Hausbesuch einer sterbenden Frau Baby anvertraut bekommen. Die Frau sagt, er sorgt für das Baby, und die Missionarin, eine junge Missionarin in Feuereifer, so wie machen wir mal mitgenommen. Die Missionaren sagten, liebe Leute, das ist ein Greenhorn, ne? Das nimmt das Kind, wie soll man das machen, das schreit die ganze Nacht und meine Nerven sind sowieso kaputt. Sie sagten, dann musst du bei uns ausziehen, du kannst nicht bei uns bleiben, sagt der amerikanische Missionarin. Und sie ist ausgezogen, sie hatte keine Gesinnung der Organisation in Nordsee und hat das größte Waisenhaus gegeben. Größte Waisenhaus, bis heute existiert. Einen ganz wunderbaren Dienst in Assiut, in der Stadt, wo die radikalen Moslems sind. Das hat sogar in der schwierigen Zeit, als der Abdel Nasser, ein
in Ägypten gelandet hat,
hat er gesagt,
da stammt er aus der Stadt.
Dieses Heim gibt Zollbefreiung. Einfach, dass wir wissen, Mission hat immer etwas von Geschäftssache in sich. Das ist immer anders, als man denkt. Das ist nicht ideal, viel besser ist, wenn man die Sachen abstimmt mit anderen, aber die Aufbrüche, die in aller Welt passieren, die kann man nicht auf Konfessionen und nicht auf Methoden verteilen, sondern das, was man merkt, wo Jesus ist, ist Großes. Und jetzt wollen wir aufpassen, was in unseren Augen groß erscheint, muss ja gar nicht in den Augen Gottes groß sein. Wir denken immer zahlenmäßig. Wir werden einmal, wenn wir Jesus sehen, es kann ja bald sein, dass wir Jesus sehen, wenn er heute noch sein oder morgen, dann werden wir das richtig wissen, was Druck macht. Und deshalb ist es nur wichtig, dass wir treu dem Herrn dienen und uns umsetzen. Dann könnt ihr Druck schenken. Wir haben heute weltweit, wenn wir dort die Karte sehen, weltweit eine Erweckung, wie sie für mein Verstehen noch nie in der Weltgeschichte da war. Immer merkwürdig, weil wir in Europa ganz Dürrezeiten haben. Wir haben einen großen Abfall von Gott. Wir haben den Vormarsch der Gottlosigkeit in einer ungeahnten Weise, was heute in Kirchen oft gepredigt wird, ist Gotteslästerung von vorn bis hinten. Und das hat ja keinen Wert mehr, damit sich auseinanderzusetzen. Umfunktionierte Kirchen. Und dann sage ich, in der ganzen Welt ist ein Aufbruch zu Jesus. Auch in Amerika ist das Wachsen, in Nordamerika, USA, das Wachsen nicht da. Lassen wir das mal festhalten. Wir gucken heute immer nach Amerika, nach Vorbildern. In den letzten 10 Jahren ist die gläubige Christenheit in USA und Kanada nicht gewachsen. Statistisch auch nicht präsent. Deshalb ist auch nicht jedes Rezept, was aus Amerika interessant ist, nachzumachen. Das ist vielleicht eine Umschichtung, dass die Leute dann in die anderen Kirchen gehen oder ein bisschen mehr Epidemie gemacht oder so. Aber es sind, wenn man die Zahlen guckt, nicht mehr Gläubige. Bei uns sind es, hat man immer den Eindruck, weniger. Die Zahlen sind in Europa ganz besonders. Ganz statistisch, wenn man bei Europa nicht genau sagen. Weltweit ein ungeahnter Aufbruch zu Jesus. Und da möchte ich jetzt einfach ein paar Dinge sagen. Wir hatten gestern den Leiter einer großen Mission in Nepal unter uns. Nepal ist ein hinduistisches Königreich, das einzige hinduistische Königreich in der Welt. Sie wissen auch, Hinduismus glaubt nicht an einen Gott, sondern 300 Millionen Götter. Sagen die selber. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Im Grunde den Geisterglaube, wo Gott überall drin steckt. Der Hinduismus ist eine unheimliche Religion, weil er Gott gar nicht als Gegenüber kennt. Und im Hinduismus ist ja das furchtbar, dass der Mensch auf ungeheure Weise unterdrückt wird. Der Kastenlose hat gar nicht die Chance, Mensch zu werden. Deshalb, wenn einer sagt, alle Religionen sind gleich. Wenn man was in Hinduismus nimmt, das ist ja sowas Furchtbares. In Indien gibt es 300 Millionen Kastenlose, die haben überhaupt keine Chance, zu Gott zu kommen. Ich mache vor. Bis 1950 gab es in Nepal nicht einen Christen. Das war absolut unmöglich. Heute noch ist es nicht erlaubt, einen Menschen aufzufordern, Christ zu werden. Wissen ja. Mission war radikal verboten, heute noch der Übertritt darf überhaupt nicht empfohlen werden, von keinem, also im Gespräch, einem anderen zu sagen, lass dich doch taufen, werde Christ, folge Jesus nach, zieht für einen Einheimischen Gefängnis sofort nach sich und für den Ausländer die Ausweisung und die nicht mehr mögliche Rückkehr. Wir sagen Ihnen, was ist passiert? In Nepal hat sich alle 2,5 Jahre die Zahl der Christen, der Gläubigen, wiedergewonnen, verdoppelt. Und heute liegt die Zahl bei 500.000. Stellen Sie sich mal vor, wenn sowas bei uns passieren würde, in so einer Ordnung. Die Zahl hat sich verdoppelt, alle 2,5 Jahre. Hunderte waren in
Gefängnis.
Wie es überhaupt möglich war, dass da Menschen zu Jesus kommen konnten. Das ist merkwürdig. Ich sage immer, wenn Gott das Schieber aufmacht, wie beim Wasserkanal, fließt plötzlich der Geist Gottes in Bewegung. Wir können das ja auch nicht erzwingen. Und manche tun ja so, wie wenn man dem Geist Gottes befehlen könnte, zum Unsinn. Das sündige Menschen, das ist Gottes Sache. Aber wir dürfen Gott bitten, das dürfen wir ganz kindlich. Es gab in Nepal, da ist jetzt ein Büchlein erschienen, eine Frau, die war Tochter des Königspriesters, war vielleicht 100 Jahre davor überhaupt in Nepal Christen gab. Die war Tochter des Königspriesters, mit dem Hinduismus ist die Gott als 6-jähriges Mädchen schon verheiratet. Und ihr Mann starb, als sie 11 waren. Die waren nie eine vollzogene Ehe, aber so ist es im Hinduismus, so grausam. Und im Hinduismus ist das der Glaube, dass die Frau schuld ist, wenn der Mann stirbt. Darum gibt es ja die Witwen verbrennen. Den Schuldigen muss man verbrennen. Die wurde nicht verbrannt, weil sie die Tochter des Königspriesters von Kathmandu war. Die ist bis zum 31. Lebensjahr durch alle hinduistischen Klöster Indiens gezogen. Und die Geschichte muss man hier auch unseren jungen Leuten immer erzählen, dass die was wissen. Die fallen schon da rein, das ist so interessant. Interessant ist alles, nein. Aber bis zum 31. Jahr hat sich die Haare scheren lassen, Glatze saß in der Asche, hat sich in der Sonnenhitze zwischen Feuern gequält und kasteit, um das zu büßen, und hat gesucht nach Frieden und hat keinen gefunden, als sie 31 Jahre alt ist. Ich kann immer mit ihr reden. Und da hat sie in Indien, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, bei einem Mädchen in der Hand eine Bibel. Also irgendwann 1840 und wird gläubig und zieht zurück nach Kathmandu und stirbt im Frieden mit Jesus. Gott hat es immer wieder so gemacht, dass Einzelne vorausgingen, dass es auch in Nepalis jetzt wieder entdecken, ausgerechnet die Tochter des Königspriesters. Der Vater hat lange ihr versucht zu helfen von seiner hinduistischen Religion, der hat aber das nicht mehr erlebt. Und jetzt bricht das auf einmal in diesem Land auf, das so völlig abgesperrt war. Wir können natürlich von hier aus gar nicht viel tun. Das sollten wir dann immer auch im Auge haben. Die größte Missionsbewegung wird für den nationalen Kirchen selber. Ich habe auch manchmal die Sorge, unsere Missionsgesellschaften würden viel zu viel noch draußen selber organisieren. Das ist dann auch ein Problem, dass sie sich schlecht zurückziehen können. Sie haben Gebiete, sie haben Kirchen. Wir legen großen Wert bei unserer Arbeit darauf, nie eine Gemeinde zu gründen. Es gibt ja so viel. Man muss sich entscheiden, statt dann arbeiten und nicht mit der Kirche vor Ort zu schauen. Es ist sicherlich sinnvoll, wenn man das auslädt und nochmal eine Kirche gründet. Und dann die Einheimischen von Anfang an das tun lässt, das organisieren und das wachsen und das evangelisieren können sie auch gut. Und wir können ihnen dann helfen. Vielleicht brauchen sie ein wenig Schulung, vielleicht brauchen sie ein wenig Praxis und in Nepal ganz wichtig, in der unheimlichen Armut im Himalaya-Gebirge, medizinische Dienst. Aber immer natürlich ganz eng mit der Evangelisation. Humanitäre Mission, also das, ich glaube, das haben Sie gewusst und haben Sie mitbekommen, sollten Sie nie verloren. Weil das gibt so viel, das macht der Rotary Club und das Rote Kreuz und alle machen das humanitär. Das freut uns ja, dass das alles Gute gibt. Das ist ja nicht schlecht und das freut uns, wo geholfen wird. Wir benutzen ja auch das Rote Kreuz. Aber wir müssen immer sehen, dass die immer nur den einen Teil der Menschen helfen können, der körperliche Teil, und nie sehen, wie etwa so Leute im Hinduismus nie Befreiung oder Schuld bekommen oder im Islamländer nie Vergebung haben, keine Ewigkeitshoffnung, kennen die Vaterliebe Gottes. Ich glaube, es ist für uns eine ganzheitliche Arbeit immer damit zusammenhängen, wenn wir medizinische Dienste tun, auch gleichzeitig die Predigt des Evangeliums. Das ist ja in all den Ländern so grandios. Und übrigens, in diesen Ländern gar nicht umstritten. In diesen Ländern gar nicht umstritten. Weil, wenn da einer krank ist, geht er eh zum Zauberpriester. Und dann wenn da ein deutscher Arzt da ist, dann muss er entweder zum Zauberpriester dort schicken oder muss er selber sagen, Zauberpriester brauchen wir nicht mehr, wir beten. Dies hat, jede Krankheit hat für jeden Menschen in der dritten Welt eine geistliche Dimension. Der Geistige oder zu Geisterglauben oder was weiß ich. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man das mitbringt. Einer unserer Ärzte hat jetzt beim Missionstag das so schön erzählt, der Dr. Schmalenbach von dem mexikanischen Bibelzentrum sagt das immer so schön. Die Leute sind im Krankenhaus genesen und die liegen immer noch wie krank, aber die sagen, aber der Geist der Krankheit und die Dämonen haben mich noch im Griff. Und da muss er als Arzt sagen, ich spreche dich frei, ich bete mit dir und ich lege dir die Hände auf die Richtung frei. Wenn das nicht geschieht, gehen die Leute als Kranke zurück, obwohl sie körperlich geheilt sind. Für die Menschen ist das ja ihr Denken, wenn sie einmal in diesem ganzen Geisterkult drin sind. Und deshalb in dem Fall ist das so wunderbar, dass wir diesen tapferen Evangelisten beistehen können mit all diesen Diensten, Jugendarbeit. Wir haben da eine Frau, die jetzt zurückkommt, die Susanne Hutter, die viele Jahre das gemacht hat. Unglaublich. In einem Gebiet, wo die maoistischen Guerillas kämpfen und diese Christen sowieso sich selber verlassen. Was ist denn nicht mal einfach ein Bürgerleben? Da kann man mit dem Auto nicht mehr durchfahren, medizinisch, die haben ja kaum Medikamente, aber mit dem wenigen, was noch Gott gibt, aus Pflanzen und so, den Menschen Mut zu machen, mit ihnen zu beten, die Lieder zu singen und mit ihnen Bibel zu lesen, auch ihnen häuslich helfen, wie man die Ecke wieder bestellen kann und wie man mutig wieder weitermacht. Nepal, ganz wunderbare Sache. Und dann auch in den anschließenden Länder, Königreich Sikkim, Bhutan. Bhutan war ein völlig verschlossenes Land, 8000 gläubige Christen. Also überhaupt nie möglich, dort Großes zu wirken. Bhutan, Sie sehen es in der Karte, das ist auch nicht möglich, dorthin zu reisen, sehr, sehr schwierig.
Seit wann sind Sie Christen?
Seit 1950. Und in Bhutan ist es in den letzten Jahren noch gewesen. Da muss jetzt, die waren alle im Untergrund, in Bhutan war ganz fanatisch, verschlossen. Eine große Not, die Nepalis sind, das dürfen Sie nicht verlieren in den Kleinigkeiten. Die Nepalis sind ja über die ganze Welt verstreut, auch das Schlimmste ist, ganz schrecklich vom Frauenhandel heim, diese Wucht in den schrecklichen Bezirken, in Bombay und so weiter, sind wahrscheinlich Hunderttausende von jungen Frauen, die dort zugrunde liegen, unter Gewalt gehalten werden. Und deshalb so etwas Wunderbares, was das Evangelium der Nepalis durchbricht und Freunde und so sind, die müssen wir sehr ausrechnen. Wir machen einen Sprung und gehen zu den Islamländern. Wir wissen ja, dass die Islamländer sehr verschlossen sind. Das ist nicht richtig, dass wir so denken, weil die Islamländer waren ja sehr schwach. Auch in der Zeit der Kolonialregierung haben sie gar nicht viel von sich gemacht. Die Türkei war in vielen Jahren ja ein zusammenbrechendes Reich, das Osmanische Reich. Wie Israel dann dort begonnen hat, es geht schon weit zurück ins 19. Jahrhundert. Der Islam war ja sehr, sehr schwach und die Angst, die wir heute vor dem Islam haben, ist ja immer eine Sache, so wie irdische Gewalten sich manchmal darstellen. Vor Gott sind sie alle ein Nichts. Wenn Gott will, dann bricht das alles zusammen. Islam. In Afghanistan, die auch Mitarbeiter dort, die über 1000 sind, medizinischen Arbeit, Behindertenarbeit, die auch mit ganzen schweren Kannibalzeit draußen waren, wir veröffentlichen dann wenig drüber. Aber das Beeindruckende war ja, auf der schlimmsten Zeit der Taliban, wenn die im Radio gesagt haben, wenn einer gefunden wird, der heilig christlich wird, ist sofort umgebracht. Wenn wir einen finden, der in seiner Wohnung eine christliche Schrift versteckt hat, kommt er 5 Jahre ins Gefängnis. Das war dann die Wahrheit. Diese Terrorherrschaft der Muslime. Und in dieser Zeit, bei einem unserer Mitarbeiter, kommt der Nachtwächter und sagt, hast du mir eine Österreicher mitgenommen? Das ist doch gefährlich. Warum kommt das? Bei Muslims ist man ganz schnell an den Glaubensfragen. Weil der Moslem alles im Gesetz tut, im Zwang. Und dann sagt er, warum gehst du nicht in die Moschee? Nach 3 Wochen, 4 Wochen fragt ja ein Moslem den anderen, warum gehst du nicht in die Moschee? Es ist bloß wichtig, wie wir seine Antwort. Die unmittelbarer mit Gott reden. Das kann man ja erzählen, wie man die Liebe Gottes erfährt. Ja, das Moslem, das schreiben wir uns. Muslim hält ja furchtbar auf, dass man zu Gott nicht Vater sagen darf oder so. Und auch Vergebung kennt ein Muslim nicht. Die Gesetzesverordnungen der Muslime sind unheimlich hart. Das
eigentlich tragisch, dass bei uns so viele gläubige Christen gibt, ich erlebe das immer auf den Israelreisen, die auch so beeindruckt sind, wenn sie orthodoxe Juden sehen, im Tempel, im Tempelmauer da beten, oh, die sind ja viel mehr gläubig als ich. Und sage, ihr meint, Gesetzlichkeit wäre mehr. Dass wir freien Zugang haben durch Jesus und dass wir geborgen sind und wenn wir sterben, die Hände Jesu fallen, das ist mir das Beeindruckende immer wieder, was wir den Muslimen bezeugen müssen. Der Pfarrer von Izmir, der jetzt da war, wieder in der Messe, ist in Nagel, in Zebalien zum Glauben gekommen, als junger deutscher Kirche, und hat das, der kann das so eindrücklich einfach immer wieder erzählen und sagen, streitet nicht über die Religion. Das gibt es, aber erzähl deinen türkischen Nachbarn oder den Türkenkindern, die ihr dann in der Jugendarbeit habt, einfach, was ihr habt im Glauben. Und nie so, ich möchte dich jetzt manipulieren oder so, erzähl es freudig, dass einer christlich wird und sagt, das will ich auch mal haben. Und dann schenkt ihm ein neues Testament und lasst den Geist Gottes. Man kann ja keinen Menschen missionieren, man kann es bloß erzählen. Und wenn man was Schönes erzählt, dann sagt man, das ist eigentlich faszinierend. Zunächst wird er sich empören, aber das ist interessant, wie das heimliche Sehnen der Menschen ganz groß ist. In der Türkei ist ja das schlimm, nachdem die Christen dort alle 1923 vertrieben wurden, die Stadt Izmir war zu fast 30% christlich, gibt es ja heute in der Türkei, gab es vor 20 Jahren nur 200 Christen türkische Abstammung. Aber heute gibt es schon 2000. Diese Millionenvolk sind das noch ganz wenig, aber es ist eine ganz wichtige Aufgabe, wenn wir denken, das verzehnfacht sich. Das ist doch schon enorm. Und die Türen sind weit offen, das trifft heute auf Afghanistan zu, das trifft auf all die Muslimländer zu, selbst dann ganz wichtig, Zentralasien war ja über all die Jahrhunderte hinweg nicht bereit. Zentralasien sind die Staaten, die früher zur Sowjetunion gehört haben und die gar nicht zugänglich waren für die Mission. Wir haben früher immer wieder unsere russischen Brüder und Schwestern, gläubige Leute gebeten und gesagt, komm, was macht ihr eigentlich für die Kasachen und die Kirgisen und die Tadschiken und die Tataren und so, alles Muslimvölker. Und da haben die immer gesagt, die Russlanddeutschen, mit denen will ich nichts zu tun haben, würde ich nie in mein Auto nehmen, die stinken so. Ja, die haben Knoblauch. Und es ist ja interessant, wie schnell Mission an solchen Dingen abbricht. Und 1990, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat Gott wieder den Schieber aufgemacht. Und aber hört aus all den Ländern, was Gott da tut. Wir hatten einen Mitarbeiter von uns in Usbekistan, seit langem, sagt, das ist alles so schwierig. Und eines Tages schreibt er, wir müssen bald jede dritte Woche den Hauskreis unterteilen. Und das wächst immer neue Leute. Und dann waren wir da, da habe ich gesagt, was brauchst du? Ich will wissen, wie schulen wir unsere Leiter. Das war vorher gar nicht denkbar. Da merkt man, wie das auf einmal weitergeht. Das sind kleine Zahlen. Sogar an den Montag musste ich nach Kontal und bin S-Bahn gefahren. Und da habe ich so ein Zeitschrift mitgenommen, die ich fast schon weggeworfen habe. Logos, wir haben auch Russlanddeutsche. Und was da drin stand von Tadschikistan. Wir kennen ja die Länder gar nicht. Da sind 1990 vier Bibelschüler von Prag ausgereist und heute gibt es eine Flut von Gemeinden. Und ganz wunderbar, die machen Proben, die haben, das sind Muslime, die zu Jesus kommen. Die Kirchen fragen sollen, wenn wir sehr weit zurückdrehen. Der Hunger der Menschen nach Jesus ist groß. Die anderen Fragen, über die sich Christen so oft dann streiten, wie man das ordnen soll und taufen soll, also die sollen wir gleich zurückdrängen und gar nicht so wichtig nehmen, weil das, dass Menschen Jesus kennen, und wie die Frau, die Samariterin am Brunnen, Johannes 4, des Lebens fassen. Das ist die schönste und größte zu diesen wunderbaren Begegnungen der letzten Zeit gehört auch Mauretanien, ein Staat in Westafrika, wo es noch nie Christen gab, ein auch fanatischen muslimischen Staat, wo sie seit über 2 Jahren eine evangelikale Gemeinde sind. Wir wollen gar nicht mehr darüber reden, weil es uns genügt, weil das natürlich von den fanatischen Muslims dann schnell mit einer Bombenexplosion abgeschlossen ist. Deshalb sollten wir auch nicht viel darüber mobilisieren, weil das wird natürlich stark verfolgt. Die radikalen Muslimen sind ja fanatisch gegen. Nordafrika,
da ist viel noch im Verborgenen, dass man nicht drüber reden darf. Etwa in Marokko darf ein Mensch nicht seine Religion wechseln. Das ist in der Verfassung geschrieben. In Marokko. Ganz einfach. Geht gar nicht. Die Christen leben weiter nach außen hin, müssen sie das Muslimische als ihre Konfession, als ihre Religion haben und leben als freie Christen in dieser Sache. Ganz schwierig, weil sie geschäftlich nicht mehr weiter machen können. Man versucht da, wie es im Stillen zu helfen, es gibt gute Sachen dort. Am wunderbarsten ist in der Kabylei, bei den Rif-Kabylen in Algerien. Weil ich sagte mir ein Thema, es gibt heute im ganzen bei den Rif-Kabylen, das ist dort im Atlasgebirge von Algerien, gibt es kein Dorf, wo es nicht eine christliche Versammlung gibt. Das ist deshalb interessant, wenn wir kaum Missionare kennen, die in Algerien arbeiten, Mission ist natürlich total verboten, wird gar nicht erlaubt, aber das hat Gott getan. Es gibt einen Fernsehsender, den Christen machen, das Sat 7, kriegt man glaube ich nicht mal einfach eine spezielle Schüssel, also nicht unser Sat 7 dort, sondern ein spezielles Christenprogramm, das sehr, sehr viel gehört wird, das ist überraschend. Bei 20% der Algerier sehen, welchen Messias jeden Abend dieses wird. Ein christliches Programm. Das kommt davon her, dass ja viele Muslime nicht sicher sind, ob der Islam richtig ist. Und die Erschütterung kommt durch den Terror. Denn bei den Muslimen gibt es ja viel edlere. Müssen wir immer im Kopf haben. Sie kennen ja eure Nachbarn. Ihre türkischen Nachbarn sind doch viel, viel feine Leute. Und immer, wenn ich so denke, sie sind aber gebunden, sie haben Angst. Sie gucken immer, was die anderen von ihnen denken und so weiter. Und in Algerien sind 100.000 Menschen durch Terroristen gestorben. Und da kommen viele Muslime und fragen, kann es das sein? Ist das so? Und die öffnen sich natürlich. Da waren 10 Evangelisten in Al-Shir, die unabhängig voneinander angefangen haben, 1990 die Scheu abzulesen und einfach Jesus zu bekennen. Und die sind eigentlich hauptsächlich schuld an der großen Evangelien. Und hinzu kam eine nette Geschichte, eine Gruppe, ich weiß nicht mehr, wer die Gruppe war, haben 1000 Jesus-Filme nach Algerien geschmuggelt. Man kann die ja nicht reinbringen, das kann man auch nicht in seinem Gepäck mitbringen, das wird ja kontrolliert und weggenommen. Die haben die geschmuggelt mit dem Boot und haben sie im Ufer in einer Elbe versteckt und wie sie wiederkamen, das abholen wollten, waren die geklaut. Und die waren sehr traurig, aber die Filme sind alle wieder aufgetaucht in den Videotheken. Da waren das eben sehr Leute. Und jeder Videobesitzer hat, aber sind Geschäftsführer, die hat 10 oder 20 Kopien noch gemacht. Überall in Algerien, obwohl es keine Mission gibt, sind die Jesusfilme verbreitet. Und wieder, die Leute hat es an, und gerade der Jesusfilm ist optimal geeignet, weil einfach, wie es war. Und das interessiert Muslime. Das ist ganz anders als im Koran beschrieben, gucken sie an. Und dann, ach so, das Neue Testament ist auch so beschrieben und so. Und einfach die Gestalt Jesu fasziniert Muslime. Wenn man anfängt mit Muslimen zu streiten, über irgendwie Mohammed oder Koran, dann ist blöd. Wäre ja ganz simpel, sage ich immer, mit einem Muslim zu diskutieren und sagen, wie ist das möglich, dass 600 Jahre nach Jesus jemand kommt und die richtige Jesus-Story schreibt. So war ja der Mohammed. Logisch, natürlich einmal so ein Gedanke, aber wo ich mit Muslimen über das gesprochen habe, war ich immer der Verlierer. Es geht nicht in den Kopf rein. Aber einfach das Denken ist doch ganz simpel. Der Mohammed kam als Kaufmann und erzählt, wird sich das Neue Testament erhoben, das ist ja die wahre Jesus-Story. 600 Jahre, das ist ja weiter zurück als von uns Martin Luther. Ich meine, der kann da kommen und sagen, ich kann ihm Karl der Große neue Storys erzählen, ich habe die gefunden und so. Aber da kommen sie mit Muslimen nie weiter. Sie müssen den Muslimen einfach von Jesus erzählen. Natürlich gibt es viel Ablehnung, da gibt es Feindschaft, da gibt es Verfolgung, da gibt es Todesurteile, alles. Ja, das ist ein Kampf. Aber der Widerstand ist ja immer ein Zeichen, dass man richtig ist. Der Widerstand gegen das Evangelium ist ja neutestamentlich. Lasst euch nicht befremden von der Hitze, die euch widerfährt, als widerführbar euch etwas selbst. Oder mir ist gegeben eine offene Tür und viel Widersacher sind da. Also immer ein Zeichen des Lebens ist, dass der Teufel große Lärm macht. Das ist klar, das gehört dazu. Da wollen wir nie erschrecken.
Also wenn Sie fragen, einfach zwischendurch, wo ich was nicht habe, wo Sie mehr wissen wollen, ich doch die Zeit verwenden genug. Das erfolgreichste Moslemland dieser Erde hat natürlich im Moment die schlimmsten Westenverfolgungen begonnen, das Indonesien. Erfolgreichste Moslemland, ja. Das fanatischste ist Saudi-Arabien, sage ich. Eigentlich keine nationale Christengemeinde, soweit man weiß. Es gibt heimliche Untergrundgemeinden. Aber Indonesien hat ja fast 200 Millionen Moslems, 180 Millionen. Wie der Professor Nanebe hier war, neulich hat er ja hier erzählt, wir haben dann überlegt, ob wir hier auch Versammlung hätten machen sollen. Das war aber sehr kurzfristig alles arrangiert, leider nur kurze Zeit. Der war Rektor einer Universität aus Ambon mit 10.000 Studenten, alles in Schulden, Aschulden. Sind 1.000 Kirchen angezündet worden, niedergebrannt. Die Gemeinden treffen sich in den Ruinen und feiern den Gottesdienst und beten für die Verfolgung. Und da muss man wissen, als die Holländer, die haben ja bis zum Zweiten Weltkrieg in Indonesien geherrscht, gab es etwa 3,5% evangelische Christen, Bibelchristen. Und heute hat Professor Nanera die Zahl gesagt, wo ich selber den Kopf schütteln würde, das kann gar nicht sein. Er sagt 25%. Und das in einer Zeit der Verfolgung. Das ist interessant, weil es gibt in Indonesien sehr viele liberale Moslems, besonders auf Java, es gibt auch fanatische. Und dann kommt es zu diesen Zusammenstößen wieder. In den letzten 3 Jahren haben militante Gruppen, das sind richtige Bin Laden-Gruppen, Laskar-Dschihad heißen die, haben also fanatisch gewütet, haben unheimlich viel zerstört. Auf der Insel Ambon war früher 90% Christen, heute sind es noch 10%, sind alle geflogen. Und leben unter schrecklichen Umständen. Auf den Gewürzinseln, Palmahera besonders, da sind Hunderttausende haben ihr Haus verloren. Bis heute. Können sie gar nicht mehr aufholen. Manche leben im Busch einfach, im Wald. Ganz schlimme Zustände. Aber was erstaunlich ist, die Gemeinde hat es begriffen. Gerade Professor Nanera ist wieder dort und arbeitet daran. Wir bauen gerade eine Handwerkerschule auf. Da hat sich plötzlich ein Mann gemeldet, ein Peters, also einer Familie, der Bruder ist auch in Indonesien, der Sohn macht bei Pro-Christ-Wort eigentlich mit. Und er war 25 Jahre im staatlichen Entwicklungsinteresse, die Helfer. Hat sich gemeldet, wird in wenigen Wochen wieder runterfliegen, natürlich unbezahlt, und macht diesen Dienst und sagt, wir gucken mal, wie wir diesen schrecklich leidenden Christen jetzt helfen können. Das ist ein Fachmann, der eine Verbindung hat, aber der bei uns totgeschrieben. Und das Wunderbare ist, dass diese Christen Zeugnis geben in dieser ganzen schweren Not und sagen, wir wissen ganz genau, warum die Feindschaft da ist. Und der Professor Manera hat eigentlich, das war der Knüller, erzählt, wie sie nach Ambon kommen und sehen, da findet eine große Evangelisation in Freien statt. Und sie gucken, wer veranstaltet das, wir wissen gar nicht, das ist so riskant alles. Und dann sind das 2 ehemalige Terroristen, die zu Jesus kommen. Und die erzählen, wie sie bei der Verwüstung einer Kirche eine Sau gehabt hätten von Jesus. Das kommt ganz häufig vor bei den Muslimen. Hört man immer wieder, dass sie rechtliche Erlebnisse haben. In Pakistan hat es einmal ein Missionsarzt, Dr. Kikus, gesagt, 50% schätzt er, die einfach eine Begegnung leibhaftig mit Jesus haben, dadurch zum Glauben und das dann gar nicht mehr brauchen, sondern ganz nüchterne Bibelleute werden. Weil sie einfach rauskommen aus ihrem Gefängnis und so war es bei diesen Terroristen und die erzählten dann, sagt Professor Nanera, sie kennen allein 53 ehemalige kampferprobte Terroristen, die heute Jesus und das ist für uns einfach wichtig zu sehen, Jesus ist größer als die Feindschaft und größer als die Verfolgung in all den Ländern. Und Sie brauchen jetzt auch gar nicht wissen, Jesus ist durch jedes Land. Wissen Sie, wenn man die Länder durchgeht, dann kriegt man nachher im Kopf wie in der Waschmaschine, wo alles durcheinander fliegt. Aber in Malaysia oder so, wo man gar nicht viel hört, das trifft ganz heimlich im Unteren ab. Malaien, die muslimischen Malaien dürfen nie an einem Gottesdienst der Christen teilnehmen. So unfrei sind die Länder, so wenig Demokratie gibt es. Das schöne Land Malaysia. Es gibt ja 2 Portionen, im Westen unterhalb von Thailand, in Osten, ganz drüben, ist auch nicht.
Aber die Malaien, die sind unheimlich tapfer und die machen das alles im Verborgenen. Und wir können nicht einmal mit den malaiischen Christen Verbindung aufnehmen. Wir müssen das ganz heimlich tun über andere Kanäle, dass die Chinesen, die dort in Malaysia leben, das tun. So wenig Freiheit haben die, und Gott tut das. Ich kenne Malaien, die Kindergottesdienste halten, die große Gottesdienste halten, sie tun das einfach ohne große Worte drüber zu machen. Und solche Dinge soll man auch nie in bedruckten Papieren erwähnen, weil sie natürlich nur die Verfolgung nach sich ziehen. Sie können es leicht dann festzustellen und die Spürhunde auszuschicken und sie dann einzustellen. Die größte nationale Christenheit, einheimische Christenheit, gibt es heute nicht in den USA, sondern in China. Das Merkwürdigste, was man das langsam so versteht, vor 20 Jahren wurde man noch angegriffen, hat, das könnte überhaupt nicht sein, was da in China sich tut, bleibt ein Geheimnis. Ihr müsst wissen, ihr seid jung, aber wir alten Leute, wir haben das alle noch miterlebt, als die große Studentenrevolution war 1968, wo der Joschka Fischer sich seine ersten Sporen im politischen Kampf verdient hat und so. Da sind all die eifrigen Revolutionäre gewesen, die sind auf die Straße gewesen und die haben da immer zur Parole gerufen nach dem Mao. Die wollten Maoismus machen. Mao war der Große. An den hat doch der Joschka Fischer mal geglaubt und seine Freunde waren sehr viele von dieser Generation. Da war in Stuttgart, war der Rathausplatz voll von Menschen. Und da haben sie alle die kleine rote Bibel verehrt und der Mao hat damals eine Kulturrevolution in China gemacht. Da wurde die letzte Kirche geschlossen, geplündert, verwüstet, zerstört. Alles Christliche, auch religiöse, auch die Buddhisten, alles ausgewollt. Da sollte der Kommunismus durchgesetzt werden in China. In dieser Zeit sind die wenigen Christen, die es in China gab, gab vielleicht eine weitere Million, das ist ja viel gewesen nach der langen Missionszeit von Herzen Fehler und wie alle heißen. War nur noch ein Bruchteil übrig, man wusste gar nicht mehr, wo sie sich verbergen. In der Zwischenzeit hat es keine Missionsarbeit erlaubter Art in China gegeben. Das ist heute noch strikt verboten. Wir haben die meisten Mitarbeiter in China, das weiß ich nicht. Aber nichts öffentlich darf gesagt werden, am meisten sogar im Unterrichtswesen darf nichts gemacht werden.
Und dennoch vermutet man, dass die Zahl der gläubigen Christen, der wirklich echten, überzeugten Leute das Leben, 70 Millionen, mehr als in den USA. Und wie das gegangen ist, das weiß man auch nicht. Man kann das heute eigentlich nur nachzeichnen. Ich lasse mir das immer erzählen, wie ging das bei euch? Da waren ja also viele Prediger 20 Jahre länger im Straflager. Da wird gerade eine Geschichte verbreitet, die habe ich letzte Woche gelesen, Simon, der war in Kaschgar, das ganz muslimische Teil, also im Westen von China, das ist dort, wo es nach Pakistan hinübergeht, zu den Paschtunen, hat er in Kaschgar missioniert und gerade angefangen gehabt, dann hat man ihn eingesperrt bis 1981. Und der alte Mann kommt aus dem Gefängnis raus und sagt den jungen Christen, jetzt geht's wieder los und geht nach Kaschgar und macht das in aller heiligen Weise und das wächst. Und er sagt, wir haben das Ziel, das Evangelium wieder zurückzutragen bis nach Jerusalem. Das ist in China eine ganz große Meinung. Sie behaupten, sie haben schon 100.000 Leute, die sich rüsten, das Evangelium durch die asiatischen Länder zurückzutragen, bis dort, wo es in der urchristlichen Gemeinde von Israel einmal ausging. Und an anderen Berichten, die man etwa durch die Radiosender hört, das ist nicht ein Geschenk, größte Evangeliumsender der Welt, es ist nicht Transworld Radio, sondern es ist Fabis Broadcast, wir sagen FEPA, größter Radiosender in Asien, tolle, klare Botschaft. Die haben in Deutschland kein eigenes Büro. Wir unterstützen sie ja, die Deutsche Missionsgemeinschaft hilft dann immer wieder. Wir sind froh, dass sie hier sich nicht organisieren, es kostet ja etwas wie Geld, dann geht das ein Heimatbüro bekommen. Aber ganz tolle Arbeit, die senden jeden Tag 90 Stunden Programme. Also immer versetzt in allen verschiedenen Sprachen, Evangeliumsprogramme. Und dann heißt es mal ein Bericht, wo die Leute schreiben an die Sender. Deshalb weiß man auch, was so in den ganz verborgenen Städten passiert. Und die Briefe kommen ja raus, kennt man. Wir waren noch drei alte Frauen, die wir an Jesus glauben. Wir trafen uns jeden Abend zum Gebet. Heute sind wir 17 Gemeinden und 300 junge Leute. Da ist keine Methode drin. Wir meinen immer, macht's die Band, macht's neue Lieder, macht's Frisur oder so. Die Hingabe an Jesus und dann ist sein Geheimnis. Mir ist die Geschichte von der selbstwachsenden Saat immer die entscheidende Schlüsselerlebnis. Und das, ich glaube, das wissen heute viele in unseren Gemeinden, nur was Jesus sagt, da steht nämlich das Wort automatisch, steht da im Griechischen. Denn die Saat wächst, wo das Wort gesät ist, aber es dauert eine Zeit, bis die Saat aufgeht. Und das ist Gottes Sache. Und ganz wichtig ist, dass wir überhaupt jetzt aus all den Dingen, die Bibel ist das entscheidende Mittel. Und nicht irgendwelche anderen, wie zur Händeauflegung oder irgendwas, sondern die Bibel, das Wort Gottes, das schafft. Das ist mächtig und wirkt. Wir haben ja viele Mitarbeiter an einer Universität und da ist ja eine große Not entstanden. Die sind dort in der Mandschurei, wo noch nie das Evangelium eingepredigt wurde, mit Koreanern zusammen, in der koreanischen, nordkoreanischen Grenze. Und das sind Studenten, die der Staat aussucht. Die haben keinen Einfluss drauf. Es hat in den ganzen Unterricht nie etwas Christliches gesprochen werden. Und 80% bekehren sich. Wie wir das erste Mal davon hörten, da hat uns jemand vom Entwicklungsdienst in Bonn angesprochen. Die suchen Mitarbeiter dort. Und die haben das, die kannten das Wort Evangelikale, die haben gesagt, da gibt es eine Universität, da darf man nicht geschieden sein und man darf kein Bier trinken. Ja, das ist das für eine komische Gruppe in China. Und da hat es ein Mann fertiggebracht, ein Koreaner, der hat die Ehrenbürgerschaft von China, von Rot-China, das haben nur 5 Leute, der Vater Busch hat es. Und dieser Präsident Kim. Und hat eine Universität aufgebaut, wo nur wiedergeborene Leute Dozenten sind. 170 Leute. Und nie da, was Christus gesprochen hat, und jetzt ist raus, ist doch darüber reden, er hat in jedem Schlafsaal einen Christen reingestellt. Das hat er gemacht, mit einer Strategie. Und das hat jetzt vor ein paar Monaten die Partei aufgebaut. Er hat durchgegriffen in der schlimmsten Weise. Unsere Mitarbeiter sagten, wir hören auf. Das hätte kein Geld, man kann jetzt nichts mehr tun. Es gab auch Tränen. Das hat uns umsonst viel investiert. Zu Riesenbau da unten. In der Stadt Jiangxi. Gestern einen Brief bekommen wir einen zum Mitarbeiter. Das war das größte Evangelisationsmittel Gottes. Alle Studenten haben gefragt, warum sind die so verrückt? Und da mussten sie reden, sagen wir, die Ärger, dass wir von Jesus, dass wir an Jesus glauben. Zum ersten Mal konnten wir frei reden. Unser Dr. Siegert, der ist ein Ruhestandsstudiendirektor, seine Frau ist dort auch dabei, zu diesem Team, der sagt, ich habe 2 Bibelkreise jetzt bekommen, öffentlich. Und das Allertollste, die chinesische Regierung hat gesehen, da ist was im Laufen, hat ihnen jetzt erlaubt, eine Kapelle zu bauen mit über 1000 Plätzen auf der Universität. Das gab es in China überhaupt noch nicht, dass in einer Universität plötzlich das erlaubt ist. Und das ist ganz anders. Die haben jetzt schon begonnen, seit 2 Jahren sind wir mit dabei, in Pyongyang eine genauso gleiche Universität zu errichten. Und er hat die Genehmigung bekommen von dem Kim Il-sung, von dem großen Diktator, er dürfte selber die Professoren bestimmen. Da spricht er gar nicht. In sucht er lauter wiedergeborene Koreaner, die dorthin gehen. Wir sind mal gespannt, was da dann passiert ist. Dieser Team weiß, was er tut. Er war zum Tod verurteilt vor 3 Jahren, hat er in einer AEM-Versammlung auch darüber berichtet, weil er hat viel Lebensmittel reingebracht und hat gesagt, nie Lebensmittel der Regierung geben, die geben das an die Kasse. Er hat es begleitet und hat evangelisiert. Die Gouverneure haben gesagt, du darfst reden, was du willst, bring uns Gott was zum Essen. Und ich erzähle so gerne die Story, wie ich dort war, habe ich gerade miterlebt, dass ein Nordkoreaner zurück wollte nach Nordkorea. Ja, das sind 50 Kilometer von der Grenze. Und er war 8 Monate vorher geflohen, seine Frau und sein Kind war ums Leben und der Hunger ist erfunden. Und da haben sie auch ein Video gegeben, wo die Leichen im Flusswerk geschrieben sind. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Und da kam dieser junge Mann rüber, denn die Frau und das Kind verhungert war, in die Universität und sagt, erzählt, und die nehmen ihn mit in die Mensa und er ist doch nicht so, und wird nach ein paar Wochen fest. Und geht nach 8 Monaten hinüber, das ist ganz gefährlich, durch die streng bewachte Grenze zu gehen. Und er sagt, was ich gehört habe von Jesus, so groß, ist egal, was die mit mir machen, ich muss von Jesus erzählen. Wir haben mit etwa 50.000 nordkoreanischen Christen im Untergrund Verbindung über Kanäle, wir können auch Mitarbeiter, werden dringend gebeten, auch wieder Mitarbeiter zu entsenden. Es gibt einige ausländische Dienste, ein Waisenhaus ist begonnen worden, auch mit dieser Arbeit in Nordkorea, das hat die Regierung gemacht, wo einige tausend Kinder betreut werden. Und dann gibt es so eine Sache mit Kindern, Waisenkindern, die Schafzucht und so weiter machen, ganz einfache Dinge, aber das ist das erste Mal, dass man hineinwirken kann nach Nordkorea, auch Dinge, die wir nie publizieren können und schreiben können, und ich bitte auch die, wo es im Grunde natürlich entsprechend auch nicht zu behandeln, aber es ist wichtig, dass man es weiß, deshalb habe ich diese gegen den Tonband kommen. Aber China, und da wäre jetzt viel zu erzählen von Mongolei, äußere Mongolei, innere Mongolei, in all abgelegenen Gebieten hört man überall von diesem rapiden Wachstum der Christen, das ist ganz enorm, nur erfreulich. Ich möchte eigentlich jetzt zum Schluss noch ein paar Dinge sagen, die mehr systematisch wichtig sind. Wir haben natürlich über Russland gesprochen und nicht über Afrika. Dabei sind all die aufregenden Dinge ja auch dort da. In Lateinamerika, Südamerika, ist ja interessant, wie die Dinge dort gelaufen sind. Wir sind auch erst langsam draufgekommen, noch im 19. Jahrhundert hat eigentlich niemand an Lateinamerika gedacht zu missionieren, wenn man sagt, da sind doch so viele Christen, Katholiken. Und er hat gerade gemerkt, wie der Voodoo-Kult waren und die Zauberei und Ahnenkult, die Dämonen, sage ich, in Südamerika furchtbar. Ein Indianer hat sowieso niemand gedacht. Und das ist ja so eine wunderbare Welle geworden. Die Indianermission ging durch ganz viel Frust hindurch. Entmutigung. Und das bei Indianern wie bei der Zigeunerarbeit, wo man sagt, die Leute sind doch so versoffen und so lethargisch und da kriegt es nicht mehr hin. Und wir haben aber jetzt eine Gemeinde entstanden, die ist an vielen Ecken, die haben Rundfunksender erlebt, christliche Rundfunksender, die ganz von Indianern betreut werden, die Druckhäuser betreiben, perfekt organisiert, was Bekehrung im Leben von Menschen wirkt. Und in Lateinamerika ist eine Revolution da. Was heißt das in Chile? Ich glaube, in 3 Jahren ist die Zahl der evangelikalen Christen von 12% auf 15% gewachsen. Ganz stark, und das hängt in Lateinamerika mit der Bibel zusammen. Ich kann es nicht leiden, weil Leute immer sagen, das ist die charismatische Bewegung. Das ist ein bisschen Propaganda, dass man immer sagt, die Charismatiker. Ich glaube, dass es nur Reform sein kann. Ich bete gern knien, ich lasse die anderen gern die Hände hochwerfen, ich lasse die anderen auch gern schreien. Das ist das Problem. Glauben kann nur wachsen, wenn er aus dem Wort kommt oder aus der Luft. Die reiben sich Stroh und Weizen zusammen. Und das Tollste, was die Charismatiker bringen können, ist das Wort. Und der Geist Gottes wirkt durch das Wort. Und das müsst ihr euch mal in der Bibelstunde zeigen lassen, wie das im Neuen Testament immer zusammengeht. Was ist das Schwert des Geistes vom Heiligen Geist? Das Wort Gottes heißt in Epheser. Das Wort Gottes und Heiliger Geist sind gekoppelt. Der Geist Gottes kommt nicht aus einem neutralen Raum, sonst habe ich irgendwelche Geister dieser Welt. Doch wo ich das Wort Gottes lese, wird ein Mensch verwandelt und kann der Geist Gottes wirken. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Ihr seid wiedergeboren durch Wasser und Geist oder durch das Wort Gottes. Das ist immer deckungsgleich. Ich kann in der Bibel die Aussagen ergänzen. Es ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wo eine Arbeit über das Wort Gottes geschieht, wird sie letztlich Frucht bringen. Und wenn es lange nach unserem Tod ist, das macht nichts mehr. Es braucht oft lange. Aber es kann nicht umsonst bleiben. Und das sieht man in Lateinamerika, in Guatemala, in Nicaragua und überall, wo die Bewegungen in kurzer Zeit gewachsen sind. In Kolumbien war immer die Bibelbewegung das Entscheidende. Übrigens auch in Indonesien. Erweckung gibt es immer nur, wo das Bibelwort verbreitet ist. Und jetzt wisst ihr, warum es bei uns keine Erweckung gibt, weil bei uns das Vertrauen ins Wort Gottes so schlimm ist. Es hat gar keinen Wert mehr, dagegen anzukämpfen. Das, was mich immer wundert, wir können mit den gottlosen Menschen unserer Tage sind die Bibelstunde einladen. Ach, lernen die Bibel. Hochinteressant, da kommen wir. Leute, nie in der Kirche. Und da wacht was auf, und das muss der Mittelpunkt unserer evangelistischen, missionarischen Arbeit sein, von der Bibel herzukommen. Das Wort Gottes wirksam ist. Und streiten über die Zuverlässigkeit der Bibel, öffentlichen Wert, genauso wie mit den Religionen zu streiten. Die Menschen, gerade die außenstehenden Menschen, merken es, und in dem Augenblick, wo sie Jesus erlebt, ist für sie gar kein Problem mehr, ob die Welt in sieben Tagen geschaffen ist. Deshalb tut man Religion, sondern gar nicht in Streitigkeiten. Man selbst gar nichts. Und der Öffentliche will beweisen, dass die Bibel wahr ist. Ich kann es nur von der Mitte her tun, von Jesus her, und das Wort muss verbreitet werden, das wirkt und schafft ganz viel bleibende Frucht. Das ist eine Erfahrung, die man überall macht, in Nordafrika etwa oder gerade in Mittelamerika. Ich weiß noch, vor 25 Jahren, wie ich zum ersten Mal in Mittelamerika war, in Nicaragua, Guatemala, am Sonntag nach mir, ich traute meinen Augen nicht, da hatte jeder, der junge Mensch, den man in Guatemala City sah, eine Bibel unter dem Arm. Richtig Möbel. Die haben sie überhaupt nicht geniert. Da saßen sie da im Park und haben Gitarre gesungen. Und da beginnen die Gottesdienste so abends um sechs vielleicht. Das war so ein Kennzeichen. Oder in der Dominikanischen Republik. Vor 25 Jahren steige ich in ein Taxi ein. Da liegt dann zunächst eine Bibel da unter dem Fach, wo der hat beim Steuerrad so Fach, wo man Sache verstauen kann, wo wir Coca-Cola-Dosen oder was hinlegen. Und ist ja interessant, überhaupt in der dritten Welt. In den Gottesdiensten der dritten Welt kann man am Gottesdienst nicht teilnehmen ohne die offene Bibel. Die hören nicht der Prediger an, weil der so schön predigt, sondern die prüfen das, ob das in die Bibel steht. Und es wäre überhaupt sinnvoll, wir würden es prüfen, ob sie es also verhielt. Das Wort Gottes ist nicht die Worte des Predigers. Und das ist Kennzeichen für die ganzen Aufbrüche. Und da müsste es bei uns eigentlich einsetzen. Ich kann mir nicht denken, dass eine Gemeinde, und wenn sie noch so viel evangelisiert, letztlich erwecken kann, wenn sie nicht eine ganz lebendige Bibelstunde hat. Und das ist das Allerwichtigste, von wo aus die Arbeit gehen muss, von der Bibelstunde. Vom Kern her, Jugendarbeit muss vom Jugendbibelkreis kommen. Und wenn es zwei oder drei sind, aber wenn der lebendig ist und wenn der aktuell ist, wo man dann wirklich spricht, was einen bewegt, wo man nicht Sprüche macht oder was man in einem Buch gelesen hat, sondern echt seine Entdeckung vom Wort Gottes austauscht, geht das von Herz zu Herz und spricht die Menschen an. Noch ein letztes. Ja, doch, das ist tatsächlich ein lassender Frage. Die unerreichten Völker, das hat uns auch noch immer interessiert. Es sind ja ganz viele Nationen zum ersten Mal erreicht. In Zentralasien haben wir schon gesprochen. Auch in Afrika. Südsudan ist ja ganz wunderbar, was da aufgekommen ist. Und diese Naturvölker, das sind alles Völker. Geisterglauben. Der Geisterglauben, der macht es eigentlich am leichtesten, überwunden zu werden. Denn wo die Menschen so Angst haben, dass es auch wissen. Niemand je, kein Hitler und kein Stalin, hat die Menschen so leiden lassen, wie die Ahnenbergs. Was der Geisterglauben, die Religion an Menschen für Unheil gegeben hat. Ich habe es in Äthiopien vielfach jetzt erlebt noch, und die Leute sagen, ein Kind muss sterben, weil es ein Zwillingsgeburt ist. Wir sind beide in die Sonne gelegt. Oder wenn die Zähne so aus die Oper oder statt im Mund gekommen oder was, das wissen die, um die Baby ist okay, ich weiß es nicht. Aber ein ganz schrecklicher Aberglaube, und wie da wirklich gemordet wird und geopfert wird und alles, und das machen all die Götter. Ein im Geisterglauben lebender Mensch tut alles nur aus Angst vor der schwarzen Magie, aus Angst vor dem Teufel. Und was er tut, er ist dauernd das ganze Leben auf der Flucht, er kann gar nichts frei tun. Überall, da sitzen die Geister, die verfolgen ihn und jedes Opfer, das er bringt, nur um sein Leben zu retten. Und das ist so wunderbar, was dort in den Südwesten Äthiopiens aufgebrochen ist. Äthiopische Missionsgeschichte, von der Sache, das sind die auch, dass 1930 zum ersten Mal das Evangelium bekommen hat, wo die koptische Kirche Deutschlands war. Und ganz wunderbar auch das aufgekommen ist. Da waren es Evangelisten in den Südwesten. Ich habe das noch überhaupt selten erlebt. Ich habe es mal in Papua-Neuguinea erlebt, dass man nackten Menschen gegenübersteht. Ich muss vielleicht mal schlucken, bis man das so verkraftet. Und dort im Südwesten Äthiopien bei den Mursi, die große Teller liegen, die riesen Glöcke in den Ohren drin. Nicht ganz nackt sind sie, der Mann hat noch eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole dran. Das ist sein Rührung von mir. Von dem machen sie tüchtig Gebrauch. Und bevor ich da hinkam, wurden einige Monate dort 1500 Frauen, alte Leute und Kinder erschossen. Bei den Viehdiebstählen. Dort überall bricht das Evangelium durch. Also wenn man die Bildbände mal anguckt, die sieht man so in Buchhandlungen beim Witwer. Angela Fischer hat die größten Amerikaner, die größten Bildbände gemacht. Das ist ja wahnsinnig. Die Hamach, die verprügeln die Frauen. Das ist ihr Fürst gewundert. Die Frauen haben eine ganze Wülste auf dem Rücken. Die sagen, das macht den Frauen Spaß. Also was die Religion alles fertig bringt. Ja. Das ist unheimlich, wie die Gebundenheit der Menschen in diese Dämonen-Sachen sind. Die trinken das Frischblut von ihren Tieren, weil die sonst kein Vitamin haben, der Wüste. Da zapfen die da so Haare an, dann machen sie wieder zu von ihren Tieren, dann trinken sie das Blut und so. Ja, überall lauter Evangelisten. Das senden die Gemeinden selber aus. Diese armen Gemeinden nichts haben. Deshalb opfern die da manchmal ein Jackett oder ein Huhn oder sowas und tragen ihre Evangelisten selber mit. Die kriegen 50 Mark im Monat und haben 6 oder 7 Kinder. Leben in Regionen, wo die natürlich keine Schule besuchen können. Deshalb haben wir das gefördert, dass die Missionarskinder angriffen, die äthiopischen Evangelisten, damit die Kinder nicht in der Schule zurückbleiben. Und das Wunderbarste ist, wo so viele Evangelisten erschlagen werden, war dort. War ein Abel in einem Dorf, wo es keine Christen gab, ist erschlagen worden. Und der Samuel Gembo, der da unten der äthiopische Leiter ist, ist mit 3 Evangelisten unterwegs gewesen, waren in der Stadt Chincha. Und dann kommen die und Lust haben gehört, er ist da, das war praktisch ihr Chef für die Missionsarbeiten, haben ihm erzählt, Abel ist tot geschlagen. Dann gehen wir morgen zur Beerdigung. Und hat die 3 Evangelisten dabei, die in ihr neues Gebiet gehen, und fragt sie im offenen Grab, wollt ihr gehen? Sie sagen ja. So, dann kniet ihr hier nochmal nieder, das segnet euch nochmal ein. So, wisst, was kostet, Jesus zu sein? Es sind viele umgekommen. Die Mäen haben 1990 das Evangelium angenommen, gibt heute Zehntausende. Aber diese MN haben die ersten Missionare wieder geschickt als die Podis, das ist die, wo die 1500 ermordet haben. Auf einmal Boten geschickt haben, wir wollen auch diese Leute haben, die den Frieden verkünden. Dann sind 10 MN-Evangelisten dort in ihrem Leben, seitdem unter diesen Podi, verfeindeten Stämmen und bringen ihnen das Evangelium. Und diese Regionen gibt es heute, das sind die letzten Regionen dieser Erde. Das ist der Ralf Wiegand mit seiner Frau Moni dort, Monika. Die hat mir das erste Mal die großen Karten besorgt, die hat nur die Regierung von diesem ganzen Gebiet. Und da ist sie zuerst hingesessen und hat all die Orte richtig eingezeichnet. Und die selbst in der einzigen Karte, die existiert, noch falsch eingezeichnet sind, die nicht gedruckt ist. Dann seht ihr, was das für unerreichte Gebiete sind, wo man sich dort bewegt. Und das Wunderbarste ist, dass Jesus heute seine Gemeinde braucht. Und ich bin überzeugt, das werdet ihr erleben, wo ihr seid. Wenn ihr nicht nach rechts und links guckt und auch gar nicht wie nach irgendwelchen großen, erfolgversprechenden Methoden, sondern wenn ihr dabei bleibt, dass Jesus euch sendet, weil ihr sein Wort holt und dass ihr anfangt zu arbeiten. Das geht durch Enttäuschung und durch Frust und durch Misserfolg. Macht nicht. Macht nie was. Geht, muss immer durch. Der erste Missionspionier in Ostafrika, der Ludwig Krapf, hat gesagt, jedes Gotteswerk muss sich an den Pforten der Hölle messen lassen. Wenn man anfängt, für Jesus das Reich auszubreiten, dann gibt es Widerstand. Feindschaft, Tränen, Krankheit, Mutlosigkeit, Schwermut. Aber bleibt dabei. Bleibt einfach in der Spur. Und wisst, nichts ist vergeblich, was für ihn getan ist. Jetzt hätten wir doch 4 Minuten für Fragen. Oder müssen wir schon aufhören? Jetzt noch. Wenn es irgendwas noch interessiert, Sie haben ja auch viel mehr Erkenntnis, waren nur noch ein paar Stellen, wenigstens was ergänzt. Und wenn Sie noch was von Ihnen nicht klar haben, würde ich gerne fragen. Erzählen wir euch eine Story vom Kongo, also Sie müssen nicht fragen. Wahnsinn viel schöne Geschichten. Kongo ist ja Riesenrepublik. Jetzt in Bunia ist es ein furchtbares Trauerspiel, was da abläuft. Wir haben ja wieder sehr viele Christen dort in Bunia. 20% sind viele freie Leute, die dort ums Leben kommen. Wir haben ein Hospital aufgebaut mit vielen Millionen der Bundesregierung. Alles schon in der Schweiz. Der Mensch ist unheimlich, der Mensch ist grausam. Und da ist jetzt im Fokus Internet, dass überall im Kongo Pygmäenfleisch angeboten wird. Menschenfleisch, weil die Leute Menschenfleisch essen wollen, damit sie kräftig werden. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Das ist Afrika. Keine unwahre Geschichte, das war. Wie im Januar im Kongo, in Kinshasa, haben mir viele Leute gesagt, wir sind so betroffen, was sind unsere Kongolesen, eigentlich sind das doch Menschen. Die richtig denken Leute fangen an, ins Wagen zu kommen. Und das ist passiert, wie denn, als der Diktator gestürzt wurde, große, schreckliche Diktator von Kongo. War ein grausamer Bürgerkrieg und die Bürgerkriegspartei entstanden vor der Stadt Kinshasa, wollten sie nun mal vor 4 Jahren, 3 Jahren. Und der Diktator, der dann nachher schnell im Exil in Belgien starb, hat auch gesagt, nur auf Straßen voller Blut wird Kinshasa eingenommen. Leute haben furchtbar unschlüssig. Das ist in Afrika, kann man sich gar nicht vorstellen, wie gnadenlos dort genommen wird. Die Hände abgehackt, da werden Babys verstümmelt, übrigens war auch im Bund, ja. Der im ersten Bericht noch einmal verstümmelte Babys. Das sind Kindersoldaten mit 8 Jahren, die voll von Drogen sind. Die haben die Waffen in der Hand, das gewinnen. Und dann haben die Evangeliumssender, das ist ein ordentlicher Evangeliumssender, den wir mit aufbauen durften, hat die Bevölkerung was zum Gebet aufgerufen. Wer kann es nicht tun? Was ist das in der Situation? Politisches Unheil. Dann passiert es, das haben wir erst nachher gehört, dass ein General Mayele, Oberste Oberkommandierung der Armee, ohne abgesprochen, von sich aus, die evangelische Christen, zum Diktator in der Kaserne sagt, Exzellenz, kein Soldat wird die Waffe heben. Ich habe den Befehl gegeben, wir wehren uns nicht. Der wütende Diktator lässt ihn erschießen und kein Soldat erhebt die Waffe. Kampflos wird Kinshasa. Und diese Christen rufen dann durch den Evangeliumssender auf, wir müssen einen Dankgottesdienst machen nach Wochen, was die Verhältnisse sind. Haben, neue Regierungschef im Amt ist. Und sie nehmen das Stadion an 80.000 Plätze. 110.000 nahmen teil, die restlichen müssen umgehen. Es war noch nie voll bei einer anderen Veranstaltung, weder bei Fußball noch bei politischen Veranstaltungen. Sie knieten ihn und danken Gott. Jubeltag, Gott hat uns gerettet. Eine Woche später entzieht der Staat diesem Rundfunksender die Lizenz. In Afrika die Willkür der Regierung. Und wieder beten sie. Ein paar Wochen später wird der Minister geschasst, rausgeschmissen. Ein neuer kommt und dessen Frau kürzte Kömer vom Evangeliumsbund. So macht Gott seine Sachen und seine Geschichte. Und das können wir gar nicht aufrechnen, wie das geht, dass wir wissen, Gott ist stärker als alles, was Menschen auch je tun können. Freuen Sie sich, ich freue mich, dass Sie das wissen. Sollen wir noch beten, sehr noch schön. Herr, wir freuen uns, dass du wirklich dein Reich brauchst. Wir freuen uns, wenn wir dich einmal sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir wollen die Stunden und Tage und Wochen nutzen, allen Menschen von dir zu erzählen. Und das Samen kommt des Wortes Gottes rausstreuen. Erfolg, Frucht, das ist deine Sache. Wir stellen das dir anheim und wir freuen uns nur, dass du uns die Ermutigung gibst aus aller Welt, dass wir es einfach für uns auch nehmen dürfen, wenn wir in unsere toten Gemeinden und Gemeinschaften zurückkehren, dass du uns leitest durch deinen Geist, weil wir bewahren uns vor Hochmut, vor Sünde, vor Überheblichkeit, auch vor Selbstmitleid, dass wir deine Diener, deine Zeugen sein können. Amen.